Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 323.
9.27 Uhr ist es. Sie hören weiter Mikado am Samstag in HR2. Wir kommen nun zum dritten Teil der Wissenswertreihe zum Thema Führung in Deutschland. Und es geht heute um das Thema Kommunikation.
Was ist Kommunikation? Der Begriff stammt von dem lateinischen communicare ab, das so viel bedeutet wie mitteilen, aber auch gemeinsam machen. Man kann Kommunikation so definieren. Sie ist der Vorgang oder das Verhalten, bei dem Menschen Informationen austauschen mit dem Ziel, sich zu verständigen. Walter Zimmerli, von Haus aus Philosophieprofessor, seit 2002 Gründungspräsident der VW Auto-Uni und Mitglied des Top-Managements der Volkswagen AG.
Wir können ja nur anderen Menschen eine Vorstellung von dem Bild, was einem vorschwebt, vermitteln, indem sie es verbal und nonverbal kommunizieren.
Wenn man den ganzen Bereich der Körperhaltung, der Stimmlage und so weiter, also der sogenannten nonverbalen Kommunikation, beiseite lässt, dann ist das wichtigste Kommunikationsinstrument die Sprache. Denn Menschen tauschen Informationen durch Worte aus. Durch Worte teilen sie einander mit, was sie wollen, fühlen, denken, vorhaben. In einer Organisation bedeutet das, jedes unternehmerische Ziel, jede Strategieänderung, jedes Reorganisationsvorhaben, jede neue Produktidee muss kommuniziert werden, muss irgendwie die verschiedenen Köpfe im Unternehmen erreichen. Das allerdings ist nicht so einfach, meint ein fülliger Herr mit Vollbart beim Genuss eines Rheingauer Riesling-Sektes in Österreich-Winkel. Wilhelm Backhausen ist promovierter Physiker und ausgebildeter Psychologe und Unternehmensberater.
Kommunikation ist nicht, was so in vielen Kommunikationsmodellen immer wieder gelehrt wird, irgendein Postmodell, ein Paketmodell. Ne? Ich habe eine Information, die packe ich hinein, indem ich Sprache benutze oder einen Brief schreibe oder einen Fax sende oder E-Mail. Und dann kriegt der andere das Paket, packt es auf und dann hat er dasselbe.
Warum bekommt der Empfänger nicht dasselbe wie das, was der Sender abgeschickt hat? Weil unterschiedliche Menschen in komplett unterschiedlichen sozialen Wirklichkeiten leben. Jeder Mensch erschafft die Welt, in der er lebt, selbst. Zumindest die soziale Welt, mitsamt ihren Beziehungen und Überzeugungen. Die soziale Welt eines jeden Menschen besteht aus der selektiven Gestaltung seiner Erfahrungen. Sie ist somit seine ganz persönliche Konstruktion und nicht die Abbildung einer vorgegebenen Wirklichkeit.
Für mich ist Kommunikation sozusagen das Mittel, um die Welt überhaupt erst zu erschaffen. Die Welt, in der wir leben, in der wir handeln, in der wir leiden, ist eine durch Kommunikation erschaffene, zu einem allergrößten Teil.
Die Modelle unterscheiden sich voneinander. Zugleich treten Menschen auf der Grundlage des jeweiligen Modells von Wirklichkeit in Kontakt mit anderen und ziehen gar nicht in Erwägung oder vergessen es immer wieder, dass der andere in einer anderen Wirklichkeit lebt, in der andere Dinge wichtig, bedrohlich, erfreulich und so weiter sind. Genau das macht Kommunikation einerseits so immens wichtig. Sie ist die einzige Möglichkeit, anderen Menschen wenigstens einen kleinen Einblick in die eigene Welt zu geben. Andererseits macht genau das Kommunikation auch so problematisch. Sie ist extrem störanfällig und missverständlich.
Jetzt zum Beispiel, ich rede. Und da wir zwar hier in diesem Raum sind und Sie mich angucken und mich auch gebeten haben, hier zu reden, denke ich, ich werde Sie damit beeinflussen. Sie werden es aufnehmen. Das heißt, Sie werden dem Aufmerksamkeit geben. Aber was ich sage, kann ich nicht in Ihren Kopf reintun. Sondern das müssen Sie selber. Sie müssen aus dem, was Sie sozusagen jetzt von mir wahrnehmen, ihre eigene gedankliche Konstruktion machen. Ich kann nichts rüber transportieren. Wiederum, ich kann sie nicht steuern, ich kann es nicht reintun, sondern ich kann ein Angebot bieten, Umstände in ihrem Umfeld, aus denen sie dann in eigener kreativer Konstruktion was machen. Und dann reagieren sie, und das nehme ich wahr, wenn sie nicken, denke ich, ich kann weitermachen. Wenn sie ein bisschen so zögerlich gucken und den Kopf was zurücknehmen, denke ich, oh, das muss ich nochmal sagen. So entsteht dann etwas. Letztendlich wieder eine gemeinsame Welt zwischen uns, auf der die nächste Interaktion möglich ist.
Nicht selbstverständlich davon auszugehen, dass das Gegenüber schon verstehen wird, was ich meine, dass meine Botschaft also unversehrt nach dem Paketmodell von meinem Kopf in den des anderen gelangt, bedeutet einerseits Respekt. Respekt vor der Andersartigkeit der Welt des Gegenübers. Außerdem birgt es einen Vorteil. Die Chance, dass Kommunikation gelingen kann, steigt. Alle Organisationen, ob Wirtschaftsunternehmen, Non-Profit-Organisation oder staatliche Institution, werden nicht durch Besitz oder Autorität zusammengehalten, sondern durch Informationen. Voraussetzung für jedes erfolgreiche Unternehmen ist deshalb die Möglichkeit, dass Informationen frei dahin fließen können, wo sie verfügbar sein müssen. Und zwar in alle Richtungen. Von oben nach unten, also vom Chef zu den Mitarbeitern, von unten nach oben, von den Mitarbeitern zum Chef und auch hin und her, von Kollege zu Kollege. Heute ist diese Voraussetzung wichtiger denn je. Das liegt daran, dass Entscheidungen in modernen Unternehmen auf sämtlichen Unternehmensebenen getroffen werden. In modernen Unternehmen sitzen auf unteren Ebenen hochspezialisierte Fachleute. Solche Menschen begreifen sich nicht als Befehlsempfänger. Spezialisierte und motivierte Fachleute bekommt und hält daher nur, wer ihnen Verantwortung und den dazugehörigen Handlungsspielraum zugesteht. Das heißt, wer weniger Anweisungen gibt und weniger Kontrolle ausübt. Das kann nur wagen, wer davon ausgehen kann, dass die Mitarbeiter wissen, worum es geht. Dass sie über ausreichend Informationen verfügen, um ihre Entscheidungen im Sinne des Unternehmenserfolges zu treffen. Man kann es auch mit einem großen Wort sagen, dass sie den Sinn ihrer Arbeit kennen. Ist das der Fall, dann machen die Führungskräfte ihren Job gut. Sie verfügen, wie Walter Zimmerli es nennt, über kommunikative Kompetenz.
Kommunikative Kompetenz heißt zum Beispiel Metaphernkompetenz, also Bilder benutzen können. Mit sprachlichen Bildern können Sie Menschen hinter sich bringen. Mit Theorien nicht so gut, aber es geht auch einigermaßen. Mit Befehlen gar nicht. Alle Sprechakte, die sozusagen die direkte Beeinflussung der Verhaltensform des anderen zur Folge haben, also geh dahin, tu das und so weiter, die führen nicht dazu, dass sie Kommunikationserfolg haben, sondern die funktionieren ja nur, wenn sie da sind, ja? Also wenn sie anordnen können. Sobald sie nicht mehr da sind, ja, macht der andere oder die andere, was sie eben gerade denkt, was richtig ist. Hingegen, wenn sie über Bilder, über attraktive Vorstellungen kommunizieren, dann können sie Menschen bewegen damit.
Kommunikation ist auch wichtig, weil die Welt zunehmend unübersichtlicher wird. Um in dieser zunehmenden Komplexität keine falschen Entscheidungen zu treffen, braucht man so viele Informationen wie möglich. Die bekommt man zu einem großen Teil von den Mitarbeitern, und zwar von möglichst vielen. Denn schließlich sind für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Informationen wichtig. Jeder selektiert seine Umwelt nach anderen Kriterien und erschafft sich so seine eigene Welt. Diese Welten heißt es zusammenzutragen, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Wilhelm Backhausen.
Es hat nichts mit Demokratie oder gar basisdemokratisch zu tun. Aber es hat sehr viel mit Mitsprache zu tun, mit wechselseitiger Information, mit Informationen von der Peripherie, von der Basis, wo der Mitarbeiter tätig ist, in die Zentrale. Wieso kommt andere auf eine andere Selektion? Der muss doch was anderes gesehen haben, was wichtig, ihm wichtig erscheint. Wieso erscheint mir das nicht wichtig? Und dann muss natürlich irgendwann entschieden werden. Das ist auch wieder die Aufgabe der Führungskraft. Aber zu glauben, man hätte von vornherein die richtige Strategie, den richtigen Plan und der müsste nur umgesetzt werden, das hat sich ja nun wirklich deutlich als nicht haltbar erwiesen.
Die Vorstellung, ein Unternehmen zentral steuern zu können, sei deshalb überholt, sagt Wilhelm Backhausen. Walter Zimmerli teilt diese Überzeugung.
Sie müssen führen nicht durch Reden, sondern durch Zuhören. Das ist etwas ganz Wichtiges. Nur diejenigen, die meinen, dass sie deswegen, weil sie in Hierarchiepositionen sind, eh alles besser wüssten. Nur die führen durch Reden. Und die anderen, also die anderen reden auch, aber sie hören erstmal lieber eine Weile zu. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die man auch immer nur weitergeben kann, wenn jemand fragt, was wie werde ich denn zu einer guten Führungspersönlichkeit? Und da würde man zuhören.
Kooperation ist so ein Schlagwort.
sagt Carolina Frenzel. Die attraktive Mitvierzigerin mit dem mittellangen, kupferblonden Haar arbeitet mit zwei ehemaligen Studienkollegen in München als Beraterin mit ungewöhnlicher Methodik. Sie lässt Menschen ihren beruflichen Werdegang erzählen. Storytelling nennt sich diese Methode, die Carolina Frenzel gemeinsam mit ihren Kollegen entwickelt hat. Anhand der gehörten Geschichten hat sie herausgefunden, es gibt Unterschiede im Führungsverhalten von Frauen und Männern, zum Beispiel bei der Kooperation.
Männer kooperieren und Frauen kooperieren, aber was steht für eine Einstellung dahinter? Die Frauen sagen, ja, wir kooperieren, weil wir zusammen die Aufgabe am besten lösen können. Männer haben eher die Vorstellung, dass sie selbst einen Plan machen und ihre Mitarbeiter dann in der Zuarbeit zu ihnen kooperieren. Also ein großer Unterschied.
Dieser Unterschied zeigt sich auch im Kommunikationsverhalten.
Frauen haben uns das so beschrieben, wenn sie eine Aufgabe haben, dann überlegen sie sich nicht im stillen Kämmerlein, wie das zu beachten und zu bearbeiten ist, sondern sie rufen erstmal ihre Leute zusammen und sagen, und wie gehen wir da jetzt ran? Und dann lassen sie sehr weitgehend die Menschen sich ihre besten Stücke eben heraussuchen und lassen es auch zu, dass die Menschen selbst da Vorschläge bringen. Das ist eine Kommunikation von Anfang an auf Augenhöhe.
Frauen als Führungskräfte, heißt es in Frenzels Studie Frauen und Führung, sind gemessen an der alltäglichen Führungspraxis ihrer Zeit deutlich voraus.
Der verengte Blick auf Mitarbeiter, Märkte und Kunden, ein mechanistisches Verständnis von Planung und Steuerbarkeit sind immer noch weit verbreitet.
An der Zukunft liegt die Kooperation und die Vernetzung und den Mitarbeiter für voll zu nehmen und ihm den Sinn der Arbeit zu vermitteln. Und das wird heute noch nicht gesehen, dass Frauen das besonders gut verstehen.
In vielen Fällen wird Information und Kommunikation verwechselt.
Dann hätte ich gern jetzt, nachdem ich so ein halbes Jahr Führungskraft bin, eine Idee dafür, wie ich meine Mitarbeiter befragen kann, damit sie mir ein Feedback geben. Das kann ich natürlich ganz direkt machen in einem Mitarbeitergespräch. Dann weiß ich nicht, ob das sonderlich ehrlich ist. Das kann ich natürlich anonym machen, was bei 4 Mitarbeitern aber auch schwierig ist.
Kommunikation. Das war Teil 3 einer Wissenswertreihe in HR2 zum Thema Führung in Deutschland, Wunsch und Wirklichkeit von Katrin Fischer. In der nächsten Woche geht es im 4. und letzten Teil der Reihe dann um die Frage der Persönlichkeit von Führungskräften. Die ganze Sendereihe mit 4 Teilen können Sie für 10 € beim HR2 Mitschnittservice erhalten. Und wie das geht, das erfahren Sie beim HR2 Hörerservice unter der Nummer 069 15 55 100.
Morgen Sonne und Quellwolken, örtlich Gewitter, wieder sehr heiß mit bis zu 37 Grad. Am Freitag schwül mit Schauern und Gewittern. Es ist 10.05 Uhr.
SWR 2 Eckpunkt.
Psychotherapeuten aus Halle an der Saale haben ihre Erfahrungen mit Patienten in der ehemaligen DDR veröffentlicht. Regine Igel hat die Therapeuten befragt und auch mit der 44-jährigen Beate S. aus Dresden gesprochen, die bereit war, aus ihrem Alltag zu erzählen.
Also ich denke, in diesen vergangenen 17 Jahren hat sich ein großer Wandel auch vollzogen. Aber es gibt so Dinge, denke ich, die sind geblieben. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, sich öffentlich zu äußern. Also wenn eine Diskussionsrunde ist oder wenn ein Vortrag ist, ist ja hinterher immer noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da denke ich, das erlebe ich zumindest bei mir selber, dass ich da schon eine Hürde überwinden muss, mich zu melden und zu sagen, jetzt sehe ich das anders. Da fange ich an, aufgeregt zu werden. Das hat was damit zu tun, sich in einer großen Menge zu äußern. Sich als Individuum herauszustellen, A und B, eine Meinung zu formulieren, die meine eigene ist. Und das fängt schon davor an, nämlich schon in der Auseinandersetzung mit dem Text des Vortrages, da überhaupt zu einer eigenen Meinung zu kommen. die DDR-Prägung ist, sich mit seiner Meinung zurückzuhalten und vorsichtig zu sein mit dem, was sage ich in der Öffentlichkeit.
Beate Seichter, die 1960 in Dresden geboren wurde, reflektiert mit Offenheit, wie das Leben in der DDR sie geprägt hat. Um eine eigene Meinung zu entwickeln, sagt sie, muss es jemanden geben, der sich dafür interessiert. Das waren in der DDR aber nur die Familie und der Freundeskreis. Im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz, am Ausbildungsort, gab es nur Interesse an der offiziellen Meinung. Um Verfolgung durch die Staatssicherheit und soziale Ausgrenzung zu vermeiden, bildete sich weitaus stärker als in Demokratien eine Spaltung heraus, die zwischen dem öffentlichen und dem privaten Menschen. Beate Seichter kommt aus einer Pfarrersfamilie. Die Zeit als Kleinkind verbrachte sie nicht wie die immerhin 81% aller Kinder in einer staatlichen Krippe, sondern zu Hause bei der Mutter. Der Repressionsapparat wurde für sie mit dem Schuleintritt spürbar, und zwar durch ständige Beobachtung und Kontrolle.
Ich war die Pfarrerstochter in der Klasse. Das wussten alle. Ich gehe in die Kirche, ich gehe zur Christenlehre. Also das war ja nicht gewünscht. Gegen Christen wurde immer und ewig gewettert, weil es einfach ein atheistischer Staat war. Und das ist was Bedrohliches für mich gewesen, dass ich da wirklich auch Angst vor solchen Demütigungen gehabt habe.
Auch in der Demokratie werden Kinder, die nicht so sind wie andere, gehänselt. Doch hier wirken Erzieher, Erwachsene dagegen an. Im DDR-Staat dagegen, wo nur die eine Ideologie für richtig erklärt wurde, war es von oben verordnet, Andersdenkende auszugrenzen.
Und ich weiß, und das ist jetzt so ein ganz konkretes Beispiel von mir, ich war in der zweiten oder dritten Klasse, da trat der Schulchor auf am Ende des Schuljahres zu einer Abschlussfeier und ich habe da am Chor mitgesungen. Und ich durfte nur mitsingen, wenn ich ein Pionierhalstuch hatte. Und ich war auch kein Pionier. Und ich habe mir dann so ein Pionierhalstuch beschafft, um in diesem Chor mitsingen zu können. Das wussten zum Beispiel meine Eltern nicht. Das habe ich dann einfach so gemacht, weil ich eben mitsingen wollte. Und das war mit viel Herzklopfen verbunden, das weiß ich noch.
Die Erfahrung, ständig negativ bewertet zu werden, verunsicherte sie und ließ sie zurückhaltend werden. Wurde sie im Unterricht nicht gefragt, sagte sie auch nichts.
Und es wurde noch komplizierter, als in der 7. oder 8. Klasse ein Mädchen in meine Klasse kam, deren Vater auch kirchlicher Mitarbeiter war, ein recht hochgestellter auch. Und dieses Mädchen trat dann in die FDJ ein und ich war nicht in der FDJ. Ich weiß noch, dass ich in der Schule darauf angesprochen wurde vom Lehrer mit Druck und auch Aggression. Wieso bist du nicht in der FDJ, wenn die andere in der FDJ ist? Und das weiß ich noch, das war sehr unangenehm.
Schließlich wird ihr wegen ihres Glaubens nicht erlaubt, auf dem Gymnasium Abitur zu machen. Jetzt blieb ihr nur noch, als Lehrling in einem Betrieb für Maschinen- und Anlagebau zu arbeiten und nebenbei an einer Abendschule für das Abitur zu ackern, um danach Psychologie zu studieren. Erst jetzt, im Rückblick, weiß sie, wie sehr sie damals die Diskrepanz zwischen dem öffentlichen und dem privaten Leben belastet hat.
Wir hatten ja eine Herrschaft, die nicht legitimiert war durch das Volk, durch eine Wahl, sondern gerechtfertigt nur durch die Ideologie. Und die Ideologie musste insofern überall präsent sein und sollte eben halt von jedem auch zumindest verbal vertreten werden. Also es war nicht so, dass man das alles jetzt hat auch denken müssen, sage ich mal so, was man sagte in der Klasse. Aber es wurde verlangt, dass man sagt. Also das ist die Form von Repression jetzt gewesen vielleicht. Mit der Anpassungsleistung, was ich sagte, als Schüler zum Beispiel, mit der Konsequenz, sonst zum Beispiel nicht studieren zu können, wenn man sich nicht, zumindest in einem gewissen Rahmen, für das System ausspricht.
Der Psychoanalytiker Ulrich Barke vom Psychosomatischen Institut der Universitätsklinik in Halle hat zusammen mit Kollegen das Buch »Seele und totalitärer Staat« herausgegeben. Hier wird in zahlreichen Fallbeispielen sehr eindringlich gezeigt, wie die Gleichschaltung der Menschen und die permanente Überwachung Seelen nachhaltig beschädigten.
vor allem dann, wenn zu den staatlichen repressiven Lebensbedingungen noch Repression in der Familie hinzukam.
Anfang Januar gab es doch immer diese Demonstrationen für Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Da gab es doch mal so ein spektakuläres Ereignis, wo Leute so einen Banner entrollt hatten, wo drauf stand, Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. Das, denke ich, war so ein Ausdruck von Zorn, sich mal zu zeigen. Und ja, aber es war gefährlich. Es war eben permanent gefährlich. Und da, ja, da nehme ich mich natürlich zurück, dann auch in meinem Gefühl. Wenn ich nie die Chance habe, mein Gefühl zu zeigen, mein Gefühl zu äußern und mein Gefühl gesehen wird und nicht gleich entwertet wird oder gar verhindert wird und bestraft wird, ja, dann kann sich das nicht entwickeln. Das ist wie so, wenn so ein Baum irgendwo wächst und ein Ast steht in einer Hausmauer, ja, an der Stelle kann der Ast nie weiter wachsen, weil eben da eine Mauer ist.
Selbstgefühle wie Angst und Misstrauen konnten nicht offen geäußert werden. Man zeigt auch im Leben in einer Demokratie gegenüber Unbekannten nicht gleich Vertrauen, bleibt zurückhaltender als in der Familie oder im Freundeskreis.
Das ist immer so. Ist auch jetzt so. Aber das bekam natürlich in der DDR einen anderen Akzent und eine viel größere Bedeutsamkeit. Der Widerspruch war krasser und das Misstrauen war größer. Und das berechtigte Misstrauen.
All das, sagt Ulrich Barke, führt zu Verformungen der Seele, unter der jeder Mensch, der lange Zeit in einem Überwachungsstaat lebt, in unterschiedlicher Schwere und Dauer zu leiden hat.
Also ich werde dadurch zurückhaltender in meinem sich anvertrauen und werde damit natürlich weniger begegnungsfähig, weniger beziehungsfähig, weil ich zunächst mal den anderen prüfe und nicht einfach spontan und freimütig sein kann.
Für Beate Seichter erhöhten sich Misstrauen und Angst und der politische Druck während des Psychologiestudiums. Als Gegenleistung für das Privileg, studieren zu dürfen, wurde Linientreue zur offiziellen Psychologie gefordert.
Freud stand im Giftschrank. Freud bekam ich nur, wenn ich ein spezielles Studienthema hatte, und das bekamen nur die linientreuen Genossen. Und die mussten Antrag dann beim Sektionsdirektor stellen, da sie diese Bücher aus der Bibliothek ausleihen konnten. Freud und Jung sind in einer Vorlesung abgetan worden. Es ging mehr so in naturwissenschaftliche Richtung, also diese russischen Psychologen spielten da eine Rolle. Was nachweisbar ist über Experimente, das war so die Hauptrichtung, in der unterrichtet wurde.
Doch im Studium wurden nicht nur die Inhalte streng kontrolliert.
Das war eigentlich somit das Dramatischste, was ich erlebt habe. Wir mussten im zweiten Studienjahr in die Jungen in ein Armeelager für 6 Wochen fahren und die Mädchen in so ein Lager für Zivilverteidigung. Es war also wirklich militärisch durchorganisiert.
Gegen die zunehmende Militarisierung in der DDR startete die christliche Gemeinde Anfang der 80er Jahre überall im Land eine Friedenskampagne, in der das biblische Friedenssymbol der Schwerter zu Pflugscharen eine wichtige Rolle spielte. Parallel dazu demonstrierte die Friedensbewegung im Westen gegen die Mittelstreckenraketen der NATO.
Und in dieser Zeit haben wir uns diesen Aufenthalt angenäht, Schwerter zu Pflugscharen. Wir, meine ich jetzt die 3, die da sich also auch dazu bekannten zur Kirche. Wir sind dann bestimmt so ein Vierteljahr ungefähr mit diesem Aufenthalt herumgelaufen, viele andere Jugendliche auch. Und irgendwann eskalierte das dann. Wir wurden richtig unter Druck gesetzt. Aber es war klar, wenn wir das nicht entfernen, waren wir exmatrikuliert. Ja, das hat niemand aufs Spiel gesetzt, ich auch nicht. Wir haben das dann abgemacht und es dann auch gefügt, weil den Studienplatz wollte ich nicht verlieren. Da erinnere ich mich noch sehr, da war ich sehr aufgewühlt. Da ging es mir richtig schlecht. Also das war wieder so dieses Bloßstellen, dieses Entwürdigen, dieses Unterdrucksetzen.
Gegen Reglementierung, Kontrolle und Unterordnung in Studium und Beruf wurden die Familie, die Kirchengemeinde und subkulturelle Kreise zu Rettungsinseln. In diesen Nischen konnten aufgezwungene Masken fallen und musste die Kritik am Staat nicht mehr heruntergeschluckt oder im Stummwerden verdrängt werden. Hier konnte sich das Wir-Gefühl entwickeln, das ein Individuum für seine Identität und Stabilität braucht.
Es war ja zum Glück so, dass sich immer wieder die einen oder anderen zusammenfanden, die dann doch eine ähnliche Gesinnung hatten. Und in meiner Seminargruppe waren zwei, die auch, die waren katholisch, und wir waren sozusagen die drei, die dann so ein Stück sich auch gegenseitig den Rücken stärken konnten. Also zum Beispiel diese ganzen politischen Witze, die da liefen, oder so dieses Nischendasein. Ich denke, das war so die Möglichkeit für DDR-Bürger, dann sich über das Tatsächliche auszutauschen und tatsächlich Positionen zu beziehen.
Die Nische war eine Bewältigungsform dieses Systems für den Einzelnen. Also es war so, dass ja die öffentlichen Räume kontrolliert waren und dass sie durch die Ideologie bestimmt wurden, und dass eine Möglichkeit, sich sozusagen einen eigenen Freiraum zu schaffen, dann mit der Nische vorhanden war. Das ging von eher Alltagsnischen im Schrebergarten bis hin zu Nischen, wie man zum Beispiel in diesem Film Das Leben der Anderen sieht, wo die Künstler sich eben halt in Wohnzimmern trafen und dort ihre Diskussionen führten, die man heute natürlich irgendwo öffentlich führen würde. Oder dass man in den Wohnzimmern sich getroffen hat und Geschichtsbücher gelesen hat oder philosophische Werke gemeinsam diskutiert hat oder sich mit Malerei beschäftigt hat, und in einer Weise, die eben nicht ideologiegetönt war, sondern so, wie einem das selber richtig erschien.
Für Beate Seichter war die aktive Beteiligung an den Ereignissen 1989 der Beginn, sich von DDR-Prägungen zu befreien und neue Handlungs- und Lebensräume zu erfahren. Für Ulrich Barke ist es wichtig herauszustellen, dass neben den gemeinsamen Erfahrungen im Überwachungsstaat jeder Einzelne seine höchst individuelle Prägung erfuhr. Dabei spielte das Alter, die Familienkonstellation, die soziale und die politische Stellung zum System eine Rolle.
Es hat in den 50er Jahren ja noch recht willkürliche Inhaftierungen gegeben, Verfolgungen außerhalb eines Verständnisses von Rechtssystem kann man ohnehin nicht sprechen, aber eine Zeit, wo Leute verschwunden sind einfach. Und in den Lagern, die so von den Nazis übernommen worden sind, dann aufbewahrt wurden, sage ich mal, ohne jede Verhaftung. Man darf wirklich nicht vernachlässigen, die Einschüchterung, die anhaltende Traumatisierung durch die Niederschlagung des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953. Und dann natürlich, dass es kein Entkommen gibt durch die Mauer und dass es insofern ein Arrangement geben muss.
So machte sich für die heute Älteren nach den Massenfluchten und dem Mauerbau das demütigende Gefühl des Ausgeliefertseins breit. Danach setzte die DDR-Führung auf Stabilisierung der inneren Verhältnisse durch subtile Formen der Kontrollausübung und Bestechung. So ließ Honecker Neubauwohnungen für alle bauen und machte damit einen großen Teil seiner Bürger durch erdrückende Fürsorge und Bestechung gefügig.
Es hat sich bis hin in die 80er Jahre natürlich eine Aufweichung vollzogen, bis hin zu der Gorbatschow-Zeit, die ja dann schon kaum noch den Begriff Totalitarismus für die DDR zutreffend erscheinen lassen dürfte.
Wer Misshandlungen, Gefängnis und andere Gewaltmethoden des Systems erfahren hat, muss natürlich im Nachhinein anderes bewältigen als all die, die sich dem Anpassungsdruck gebeugt haben. Allen gemeinsam war die beengende Erfahrung, ihr Leben nur begrenzt selbst in die Hand nehmen zu können.
Und dass das dann im Nachhinein Folgen hat, ist ja klar. Folgen hat von Beschämungen, von Bedauern, dass man sich in welcher Weise auch immer hat, vielleicht in bestimmten Situationen hat demütigen lassen müssen. Also das sind dann Langzeitwirkungen, die möglicherweise erst in der Situation, wo dieses ganze Umfeld nicht mehr so existiert, deutlich werden.
Über all dies hatte schon 1990 der ostdeutsche Psychiater Hans-Joachim Marz in seinem Buch Der Gefühlsstau nachgedacht. Doch dann war es publizistisch still um die innerseelischen Vorgänge der Ostdeutschen geworden. Es brauchte Zeit, um sich im neuen Leben zurechtzufinden, und Distanz, um verarbeiten zu können. Nicht von ungefähr ist erst jetzt ein Film wie Das Leben der Anderen gedreht worden. Beate Seichter, die heute eine Einrichtung für 300 Behinderte leitet, und der Psychoanalytiker Ulrich Barke waren von dem Film beeindruckt.
Für mich war es so, dass ich das erste Mal in einem Film, der also in der DDR spielt, etwas wiedergefunden habe von der Atmosphäre, die damals war. Na, die Atmosphäre doch von latenter Angst, von Misstrauen, von einem Bedrohtseingefühl, von, ja, nicht wissen, wo man belauert wird.
Beide sehen mit diesem Film eine Chance, auch für sich selbst mit den eigenen Prägungen Fühlung aufzunehmen und so etwas wie Trauerarbeit zu leisten.
Es gibt eine Menge Menschen, die nehmen das nicht wahr, die wollen das nicht wahrnehmen und die brauchen es auch nicht wahrzunehmen, solange sie nicht Symptome entwickeln. Indem Dinge entstehen, die sie zum Arzt führen. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere, die haben einfach ein genuines Interesse daran, sich zu verstehen und diese Prägung auch zu reflektieren. Und das passiert durch solche Filme, das passiert durch Bücher, es passiert durch Gespräche und es geschieht auch in Gruppen und vielleicht auch in Psychotherapien.
Natürlich gab es Dinge, die waren gut, sonst hätten wir das nie überlebt. Es gab die Nischen und es gab Freude und es gab auch Glück. Ja, und es gab das Land und es gab die Natur und es gab Menschen, mit denen wir uns gut verstanden haben. Und es gab Kunst und es gab Kultur und es gab Literatur. Es gab es alles, aber eben nicht nur. Und ich denke, also Trauerarbeit heißt für mich, mich auch diesen Schattenseiten dieses Systems zu stellen. Und zwar so zu stellen, dass ich die Gefühle, die dazu gehören, auch spüre und zulasse. Also ich bin zweimal in diesem Film gewesen und muss beim zweiten Mal noch mehr weinen, weil mir das nochmal so, diese Ohnmacht nochmal so klar geworden ist und dieser Wut und dieser Zorn, die keinen Ausdruck gefunden haben. Dieses Ausgeliefertsein diesen Strukturen und konnte nichts machen.
Geprägt von Angst und Misstrauen, die totalitären Strukturen der DDR und die psychischen Folgen. Das war ein Beitrag von Regine Igel. Das Manuskript zur Sendung finden Sie im Internet unter www.swr2.de/eckpunkt.